Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir starten auch dieses Jahr, wie wir es aufgehört haben, nämlich mit viel Steuerrecht, viel Digitalisierung und noch viel mehr Input. An dieser Stelle darf ich den guten Jan begrüßen. Schön, dass du heute als Interviewpartner mit dabei bist und dass wir uns mal wieder in die Untiefen des Steuerrechts und der Digitalisierung stürzen können.
Ja, es freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Wer den Jan noch nicht kennt, er ist aktuell PhD-Student an der Uni Leipzig und Rechtsanwalt. Außerdem kann ich direkt auf seine reichhaltige Publikationsliste verweisen. Wenn ihr mal Bock auf KI, Transfer Pricing, internationales Steuerrecht habt, dann ist Jan genau euer Mann. Wir werden heute mit euch in die Untiefen von KI und Steuerrecht einsteigen, also genau Jans Steckenpferd. Und ja, ich hoffe, Jan, du nimmst es mir nicht übel. Ich versuche dich gleich mal am Anfang ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und zwar würde ich dich sehr gerne mit einer Schlagzeile konfrontieren, die mir in den letzten 3 Tagen mal über den Weg gelaufen ist. Und zwar plant Lindner, KI bei der Steuererklärung einzusetzen und sagt, sinngemäß, wir haben jetzt Elster und wir nehmen jetzt Technik und machen dadurch das Steuerrecht einfacher. Okay, gut, das Erste, was ich mich gefragt habe, war, was soll das denn für eine KI sein? Ist das eine bloße regelbasierte KI? Dann kann man hier von einer Software sprechen oder handelt es sich um eine KI, die zum Beispiel Machine Learning verwendet? Und dann habe ich mich auch gefragt, wann das eingeführt werden soll. Er hat dann, ich finde, lustigerweise zugegeben, dass es zwar noch in seine Amtszeit kommen soll, aber nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Also, naja, was denkst du denn dazu?
Großartig. Aber du stellst ja schon die richtigen Fragen. Die Begrifflichkeit der KI, die so weit gefasst ist, dass man darunter viele neue Technologien, die vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren nicht KI hießen, sondern man darf sie vielleicht eher fasste unter dem Begriff der Automation. Und ich finde auch automatisierte Systeme umgreifen viel mehr der Phänomene, die wir heute eben jetzt als KI oder der KI-Explosion, der KI-Disruption beschreiben. Aber lustig, dass das Lindner sagt. Er ist nicht der Erste. Wir haben auch in den Aufsatz vor kurzem nochmal historische Arbeit betrieben. Und bereits in den 1960er Jahren lag dieser Gedanke der Automation, der automatisierten Datenverarbeitung der AO zugrunde. Und schon damals hieß es dann, ja, wegen der Vielzahl, Typisierung, der mathematischen Struktur wird sich eine Mechanisierung, Automatisierung des Steuerrechts besonders lohnen. Und parallel dazu war auch in US-Amerika eine ähnliche Entwicklung zu beobachten, wo auch der IRS, also das amerikanische Finanzministerium und die Steuerverwaltung dann meinte, hier, wir werden eine automatisch erstellte Steuererklärung haben. Das in den nächsten Jahren. Ja, 1955, 56 begann sozusagen der Quest vor die AI.
Ja, und sag mal, welches Jahr haben wir inzwischen? Wir sind ja bereits im Jahr 2024.
Das ist der Clou. Seit über 50 Jahren sollen sogenannte neue Technologien der Digitalisierung, Automatisierung, der Computerisierung einen disruptiven Effekt für die Steuerfunktion entfalten, sowohl für die Steuerfunktion von multinationalen Unternehmen oder Unternehmen an sich, als eben auch für die Steuerverwaltung. Aber irgendwie befinden wir uns immer noch in einem Steuer-KI-Winter. Jedenfalls dann, wenn es um diese automatisierte Steuererklärung geht. Und das ist auch tatsächlich unser Aufsatz gewesen. Diese Frage so, sind diese Versprechen eingehalten, die wir doch jetzt haben? Spiegeln die sich vor allem auch in der Praxis der Steuerfunktion wider?
Der Jan hat es jetzt bereits schon ein, zwei Mal angesprochen, dass er einen Aufsatz zum Thema geschrieben hat. Genau genommen sind es 2 Aufsätze. Einer kommt demnächst in der TaxNotes International heraus und der andere im Betriebsberater. Also haltet die Augen und Ohren offen, hier kommt etwas Neues und es ist bestimmt viel Lesenswertes dabei. Was erwartet euch denn heute, nachdem wir jetzt kurz das Eis gebrochen haben? Der Jan stellt zunächst einmal die Problemstellung dar im Bereich KI und Steuerrecht, gerade mit einem speziellen Fokus auf die Automation von Steuererklärungen. Und dann gehen wir ein bisschen stärker auf Probleme ein, insbesondere Lösungsansätze. Und wenn wir am Ende noch mal ein bisschen Zeit haben, greifen wir uns Spezialprobleme heraus. Also hier im Besonderen im Bereich von Explainable AI und Machine Learning. Das Ganze werden wir natürlich am Ende zusammenfassen und einen Ausblick geben. Dann legen wir mal direkt durch und schlängeln uns weiter durch die vielen Themen.
Ja, ich glaube, wenn man sich dem Grundbegriff oder dem Grundproblem nähern will, dann ist einfach die Automation der beste Schritt dahin. Denn Automation, was liegt dem zugrunde? Eigentlich Kosten zu reduzieren. Menschliche Arbeitskraft, menschliche Arbeitsschritte, der Kopfarbeit oder Werksarbeit zu rationalisieren und eine Form maschinierbar zu machen. Also durch eine Maschine zu ersetzen letzten Endes. Und wie gesagt, damals schon ging es darum, dass die Arbeitsbelastung zunahm von gerade Steuerbeamten. Und man sagte, wir brauchen eine rationale, automationsgerechte Verfahrenablauf. Und damals schon hatte man also 1966, im ersten KI-Hype sozusagen, war man überzeugt von der Intelligenz und von der Anwendung rapiden Fortschritts von neuen Chatbots, den ersten zum Beispiel Eliza, und ganz vielen anderen neuen Technologien, also zum Beispiel Quantenkryptographie oder Process Mining in den 1970er Jahren. Und diese Problemlage und die Lösungsstrategien von damals sind irgendwie auch oder sind ein Echo von dem, was wir heute erleben mit der KI-Explosion rund um KI, wie jetzt die sogenannte ChatGPT. Und das Problem haben wir ja noch nicht. Also wir haben ja ein Problem gerade im Zeitalter mobiler Arbeitsformen, agile Organisationsstrukturen. Wir haben diesen Einsatz von Informationskommunikationstechnologien. Wir haben den demografischen Wandel in Steuerfunktionen, also bei Steuerverwaltung und Steuerpflichtigen. Und dieses Problem von Mobilität von Arbeit und Kapital in den Griff zu bekommen, dafür nun neue Technologien zu verwenden, das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Aber die Frage ist, ob wir nun gerade im jetzigen Moment einen tatsächlichen Paradigmenwechsel haben, wie es vielleicht dann manch ein Vertreter eines steuertechnologischen, also eine Art von Fortschrittsoptimismus formuliert, oder ob wir etwas spitz formuliert einen Technologie-Hype vorfinden.
Ich bin jetzt mal erneut ketzerisch, auch wenn ich mich jetzt erst seit zugegebenermaßen lediglich 10 Jahren im Steuerrecht bewege, mit einem besonderen Fokus auf den Bereich der Digitalisierung, dann gab es selbst in dieser Zeit schon ein paar Hypes, die dann wieder nach ein paar Jahren veräppt sind. Und du hast jetzt sehr schön am Anfang dargestellt, dass KI irgendwie so ein fluider Begriff ist. Das ist natürlich auch das, was sich kontinuierlich verändert im Bereich KI, also das Verständnis, was ist denn KI? Früher hätte man zum Beispiel gesagt, dass diese KI auf unserem Computer oder auf Handys, die wir bei Personen oder von mir aus auch bei irgendwelchen Projekten einsetzen, schon ein Quantensprung ist. Aber inzwischen hat sich unsere Perspektive verschoben. Daher nun mal die provokante Aussage, stehen wir jetzt nicht wieder vor einer Art Disruption im Steuerrecht. Also aus einer älteren Perspektive heraus handelt es sich tatsächlich um eine Disruption, nur unsere Perspektive hat sich inzwischen so verlagert, dass wir diese nicht mehr als solche bezeichnen.
Ich meine, man sollte auch jetzt nicht neue Technologien verteufeln. Sie sind ja da. Die These, die wir in den Raum werfen, ist eher, haben wir inkrementelle Veränderungen, also Schritt für Schritt, weil wir Verbesserungen haben, und sollten wir uns vielleicht eher auf spezifische Arbeitsbereiche konzentrieren, die in der Steuerfunktion automatisiert werden können. Kann also da zum Beispiel Software eine gute, also ein Programm, das eine Aufgabe hat, dann besser lösen? Oder reden wir eben von dieser großflächigen und den großflächigen Einsatz modernster Systeme, die jetzt schon die Marktreife haben und eine Disruption hervorrufen werden. Ich glaube, wir tun dem keinen Gefallen. Man merkt auch momentan, denke ich, auch schon so einen gewissen Trend dazu, zu erkennen, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt, mehr und mehr. Und die Probleme, die wir aufgeworfen haben, also die vage Begrifflichkeit zum Beispiel, sind schon durchaus erkannt. Aber lass uns doch mal vielleicht konkreter werden.
Genau,
Denn das ist
das,
auch
was
was,
immer
was wir in
fehlt.
diesem Aufsatz, ja, was wir in diesem Aufsatz auch versuchen, ist zu sagen, werden diese, spiegeln sich die theoretischen Versprechungen auch in der Praxis der Steuerfunktion wider. Und daher versuchen wir zuerst in unserem Beitrag die Ausgangslage von steuerpflichtigen Steuerbehörden zu skizzieren und dann stellen wir diesem Einsatz von neuen Technologien in der Praxis auch in der Theorie auch der Praxis gegenüber.
Lass mich hier nur kurz einhaken. Wenn ihr euch auf bestimmte Steuerfunktionen in eurer Untersuchung beschränkt, dann bezieht sich dies nur auf die deutsche Steuerfinanzverwaltung?
Genau, also machen wir natürlich nicht. Wir haben versucht, hier in unserer Studie weitere Literatur mit einzubeziehen, denn zur Steuerfinanzverwaltung gibt es einfach tatsächlich auch einfach viel zu wenig, gerade in der Empirie. Da fällt mir auch vor allem dann die Studie von Schäps ein, vom Forschungsinstitut für KI, zusammen mit WDS, wo wir noch darauf eingehen können. Ich selber hatte mit anderen eine Studie gemacht oder eher eine Auswertung. Aber man versucht, glaube ich, eher einen globalen Vergleich. Aber hat auch hier schon wieder diese Problematik der Bewertungsschablone dann natürlich. Aber vielleicht Schritt für Schritt.
Vielleicht darf ich hier aber noch mal ganz kurz den Faden aufgreifen. An dieser Stelle sei übrigens noch mal ganz kurz Werbung gemacht für die Doktorarbeit vom Herrn Scheeps. Sehr lesenswert. Aber wenn ich nun speziell diese WTS-DFKI-Studie herausgreife, selbst diese Studie ist, glaube ich, ungefähr aus dem Jahr 2017. Und jetzt sind ja schon wieder ein paar Jahre vergangen, seitdem diese Studie veröffentlicht wurde. Und korrigiere mich gerne, Jan, hast du das Gefühl, dass in den letzten 5, 6 Jahren in der Finanzverwaltung ein großer Sprung, eine Disruption stattgefunden hat im Bereich Automation, künstliche Intelligenz? Was ist dein Gefühl? Was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, wir haben jetzt diese zwei Studien schon erwähnt. Das sind zwei Studien. Es gibt eine Vielzahl von weiteren Studien. Und die Studien, die es dann gibt, zum Beispiel zu lateinamerikanischen Ländern oder auch im Bereich Asien, zum Beispiel bei China, zum Beispiel Blockchain-Bereich, die sind immer sehr vage gehalten. Die verdeutlichen Korrelation, aber sie können niemals eine Art von empirischen Beweis anbieten. Was oftmals in diesen Studien gemacht wird, ist eine Art von Inventarisierung. Text Technology Inventory der OECD zum Beispiel fällt mir hier ein oder auch die Hedwig-Studie aus dem Jahr 2022, wo eben aufgezählt wird, was die Steuerbehörden alles machen. Und die Steuerbehörden sagen das, was sie alles machen. Sie zählen das alles auf. Das BMF macht das auch, beziehungsweise das BCST dann ebenfalls. Aber was sie genau machen, fernab von, wir nehmen die neuesten Cutting-Edge-Technologies her. Das bleibt ein Mysterium. Und das ist das Problem eigentlich. Deswegen, ich sehe es leider nicht. Ich sehe eben nicht die Disruption, sondern ich sehe, dass gesagt wird, wir verwenden neueste Technologien. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass man so eine Art von digitaler Frontrunner bleiben will, weil kein Land möchte gerne von sich geben, dass sie in der Digitalisierung hinten dran sind. Genauso wie sie auch eine gewisse Abschreckungswirkung aufbauen möchten, vielleicht gegen die Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen. Aber das Problem dabei ist und bleibt, dass es empirisch kaum zu validieren ist. Diese Studien, wie gesagt, sind immer eher so eine Aufzählung von dem, was alles gemacht wird. Aber was tatsächlich gemacht wird, fernab vager Begriffe, was dann unter KI wirklich verstanden wird, was unter Process Mining wirklich verstanden, Robotic Process Automation verstanden wird, was sie da auch konkret machen, welche Aufgaben sie erfüllen, das ist wirklich schwierig. Da fällt mir jetzt im Bereich der Steuerpflichtigen zum Beispiel ein, eine Studie von Ugandas VDES, die häufig zitiert wurde, der meint, in einem der, der Die, 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 die neuesten Technologien lateinamerikanischer Länder untersucht, ist auch eher eine Inventarisierung und einen Nebensatz dann fallen lässt, ja, und Robotic Process Automation wird bis zu 70% oder wird Steuerverwaltung helfen, Steueraufgaben zu beschleunigen, zu verbessern. 70% schneller kann das sein, wenn RPA verwendet werden kann. Der verweist dann auf eine andere Quelle und man folgt dieser Quelle und diese Quelle beschreibt dann diese, vielleicht Studie meint man im ersten Fall, aber es ist keine Studie, sondern es ist einfach nur eine anekdotische Evidenz. Da wird dann von einem PwC-Consultant berichtet, der mal anscheinend RPI eingesetzt hat und eventuell dann in einem Experiment oder in einer, also in einem Experiment dann eine Beschleunigung oder eine Verbesserung der Aufgaben geschafft hat. Aber was genau die Aufgabe war und wie viele Leute daran teilgenommen haben, ob diese RPI dann vielleicht aufwendig war zu aufzubauen und dergleichen. Es geht daraus nicht hervor. Und das Problem ist aber, die Anfangsstudie von diesen 70%, die wird ganz oft zitiert. Und das ist das, was dann bleibt. Aber was konkret gemacht wird, ich habe keine Ahnung. Dieses Experiment oder diese kann nicht wiederholt werden.
Du hast vollkommen recht. Und genau da muss man auch diese ganzen Fachbeiträge, die veröffentlicht werden, ein bisschen kritisch hinterfragen. Ist das nun eine Berateraussage, bei denen gerne Potenziale unterstrichen und gezeichnet werden? Oder ist tatsächlich ein wissenschaftliches Fundament gegeben? Liegen technische Aussagen vor? Handelt es sich um eine Wirklichkeitsstudie? Und an der Stelle leistest du nun einen wichtigen Beitrag, das jetzt mal auch ganz offen zu sagen, dass du mal kritisch hinterfragst, verlassen wir die Ebene der Prozessbeschreibung, versuchen wir uns hier viel stärker auf die konzeptionelle Ebene zu begeben. Das heißt, wir müssen ganz konkrete Modelle entwickeln, dass man anhand dieser konkreten Modelle dann auch die technischen Umsetzungen diskutiert bzw. Fähigkeiten darstellt. Man muss natürlich diese Modelle irgendwann testen und hier hapert es dann auch sehr meistens an der fehlenden Aussagekraft der Tests. Und für mich gibt es hier ein Musterbeispiel, und zwar ist das die Einführung des E-Invoicing in Italien, das generell als Musterbeispiel im Bereich der indirekten Besteuerung inzwischen für ganz Europa herangezogen wird. Man hat Evidenzen gezeichnet, dass die Steuerhinterziehung wirksam bekämpft werden kann durch die Einführung eines automatischen Systems. Aber ob nun diese Abgefragten bzw. tatsächlich maschinell von der italienischen Finanzverwaltung verarbeiteten Daten beziehungsweise die dann prozessiert werden, nun nur lediglich eine Drohkulisse aufbauen oder aber effektiv tatsächlich dazu geführt haben, dass die Mehrwertsteuerhinterziehung bekämpft werden kann, ich habe hier nie einen wissenschaftlichen Nachweis gesehen. Und deswegen habe ich zumindest persönlich ein großes Fragezeichen hinter diesen technischen Maßnahmen. Unabhängig davon, lass uns diesen Themenaufriss mit ein, zwei Sätzen abschließen. Und dann lass uns gerne zur eigentlichen Problemlage kommen. Wie könnte man daraus Lösungsstrategien entwickeln? Bitte.
Ja, also zu Daten natürlich. Daten, Data Governance ist ein riesiges Thema. Und genauso wie bei Prozessen, man muss die Daten halt, die guten Daten, die qualitativ hochwertigen Daten halt erstmal erheben. Genauso wie bei den Prozessen. Also das Problem ist eher die Implementierung. Wie du schon gesagt hast, Forschungsdesiderat ist weniger dieser theoretisch vorgebrachte Nutzen, sondern halt einfach tatsächlich die Umsetzung, also diese Implementierungsebene. Gut, du hast gefragt, was sind die Lösungsstrategien aus Sicht der Steuerbehörden? Also ich meine, die Lösungsstrategien aus Sicht der Steuerbehörden, Steuerpflichtigen, die ähneln sich sehr stark erstmal. Also aus Sicht der Steuerbehörden, die Strategie des gläsernen Steuerpflichtigen. Man will also irgendwie diese automatisierte Echtzeitprüfung ermöglichen. Und Strategie des Steuerpflichtigen, der digitale Zwilling, wer will also das Traumziel des Controllings, also auch in Echtzeit letzten Endes die internen Produktions-, Liefer-, Wertschöpfungskettenabläufe klarstellen, um sie dann zu erheben, zum Beispiel mit Process Mining oder vielleicht auch zu verifizieren oder mit Blockchain-Anwendungen. Man will also eigentlich einen digitalen virtuellen Zwilling schaffen, der dann vielleicht auch lesbar werden könnte für die Steuerbehörden. Ich meine, die Lösungsstrategien, die mir hier eher einfallen, sind also tatsächlich auch nur das, was du gesagt hast. Also wir haben Fortschrittserwartungen und sollten aber eben eher auf den praktisch nachweisbaren Nutzen gehen. Möglicherweise liegt der Schlüssel auch eher nicht in der stetigen Entwicklung ganz neuer Technologien, denn ganz neue Technologien sind es ja nicht. Es ist ja eine Weiterentwicklung von bestehenden Informationsverarbeitungssystemen und vor allem der gezielten Anwendung bestehender Systeme oder Technologien, um auf die spezifischen Probleme in der Steuerverwaltung zu reagieren. Und ich glaube, dass das generelle Mindset sollte sein, dass wir bei aller Hoffnung, diesen Knoten der zähen, ineffektiven Verbesserungsdigitalisierung zu durchschlagen, dass Automatisierung, Computerisierung keine neuen Phänomene sind. Und so sollten wir es auch.
Das ist sehr nüchtern von dir, aber um jetzt mal ein Gegenbeispiel zu nennen, bringt es tatsächlich viel, ich sage jetzt mal, an alte Prozesse neue Tools heranzuflanschen, um sie langsam zu erweitern? Oder bist du nicht, oder ist es nicht notwendig, dass wir durch einen großen Sprung die alten Prozesse hinter uns lassen und lieber Prozesse neu denken? Ich gebe dir jetzt mal ein ganz simples Beispiel: Konsens. Für die Steuerfachleute unter uns, das ist ein Koordinierungsinstrument der Bundesländer, um gemeinsam Software zu entwickeln im Rahmen der Finanzverwaltung und Steuerverwaltung. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, lief diese Initiative knapp 30 Jahre. Und vor ein paar Monaten gab es eine relativ vernichtende Analyse, dass Konsens sehr viel Geld gekostet hat und nur einen sehr begrenzten Erfolg hatte. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, aber für mich ist dieser Fall ein Beispiel für den Ansatz: Wir nehmen ältere Prozesse und bauen an diese alten Prozesse neue Instrumente dran, ohne aber den Prozess komplett neu zu denken und vielleicht auch mal kritisch zu hinterfragen. Und jetzt wäre meine Frage: Brauchen wir nicht genau das Gegenteil? Warum denken wir nicht viel stärker in disruptiven Technologien oder vielleicht auch eher in disruptiven Prozessen, um es sprachlich anders zu formulieren? Was sollte man für ein Technologiemodell nehmen? Ich bin hier grundsätzlich relativ agnostisch, Hauptsache es funktioniert.
Ja, aber dann tun wir ja so, als würden Informationssysteme, als würde die Informationstechnik, als würde das Management dazu was komplett Neues sein. Aber das ist es ja nicht. Also auch die Idee jetzt von Machine Learning, also nicht mehr regelbasiert Probleme lösen zu wollen, also mit regelbasierten Algorithmen zu den Programmen, sondern eben hier datengetriebene Programme zu verwenden, die ist ja auch nicht komplett neu. Es ist einfach nur jetzt gerade umsetzbarer und vor allem in einer Masse anwendbar. Daher bin ich mir jetzt nicht sicher, ob halt dieser Fortschrittsoptimismus oder die ständige Erwartung an die neue Disruption, ob das, wie gesagt, schon das Mindset falsch ist oder Erwartungen eigentlich, also diese Erwartungen ganz stark im Konflikt stehen zu der eigentlichen Technik oder den Prozessen, Verfahren, die wir haben. Weil wie gesagt, Process Mining ist auch nichts Neues. So, Kryptographie ist auch nichts Neues. So, also und KI, also Automatisierer sind ja auch nichts Neues. Und der Computer, wie er von SUSE entwickelt wurde, ist ja immer noch so in Behandlung. Ich glaube, das ist dieser Blick nach hinten gibt uns nochmal vielleicht den Blick nach vorne, und ein neues Verständnis für den Blick nach vorne, dass wir es auch nicht unbedingt brauchen. Also wir brauchen es vielleicht, um Risikokapital aufzubauen oder brauchen es auch vielleicht, um innerhalb des Unternehmens auch bestimmte ja, Barrieren zu überwinden von vielleicht einem anderen Management, die sagen, so wollen wir das überhaupt? Und ich meine, das sind auch valide Gründe, so die ich auch gar nicht in Frage stellen will. Manchmal muss man vielleicht auch übertreiben. Aber ich glaube, wir sollten dann manchmal nochmal überlegen, nochmal, ob automatisierte Systeme halt was Neues sind. Und sind sie eben nicht. So. Und daher, ich bleibe dabei, dieser Vergleich oder diese Begrifflichkeit der neuen Technologien und der Disruption, ich wäre einfach sehr, sehr viel zurückhaltender. Auch weil einfach der Effektivitätsgrad oder der Erfolgsgrad einfach nicht so hoch ist, was auch verschiedene Tests oder Studien auch einfach auch gerade bei ChatGPT und deren Verifizierung, zum Beispiel auch beim Bestehen von juristischen Examina, immer wieder beweist, dass es eigentlich gar nicht so gut ist, wie es dann in den vermeintlich ersten Studien so ist und in der vermeintlich ersten Erfolgsmeldung. Oder dass jetzt irgendwie die Steuerberaterfunktion dann ersetzt werden kann. Weil, was ja auch schon Quatsch ist, nicht? Also es geht ja nicht darum, dass wir eine KI haben, die Steuerberater-Examina löst, sondern es geht ja eine KI, dass sie halt wirkliche Probleme löst, die wir dann haben. Also ein Steuerberater muss nicht den ganzen Tag Examina lösen. Und das meinte ich, dass wir deswegen, wie gesagt, eher zurückhaltend sein sollten mit dieser Disruption, die ich einfach nicht erkennen kann. Nicht, wenn man diesen Vergleich zur Vergangenheit zieht und den Versprechungen vielleicht auch, aber auch, wie sich es verändert hat. Was auch manchmal einfach sehr viel spannender ist, muss ich zugeben. Weil man eben merkt, es ist einfach ein Fortschritt, der kommt, inkrementell, so nach und nach. Und es kommen neue Module, neue Bausteine zusammen und man wird besser. Aber ich meine, es bringt einem nichts. Und das mit Verwaltung, naja, Föderalismus. Wahrscheinlich so.
Wo wir natürlich wieder bei den kleinen 10 Schritten sind. Aber Menschen träumen, glaube ich, gerne und springen auch gerne mal in die Zukunft, die vermeintlich besser erscheint. Nur ob man damit tatsächlich auch alle aktuellen Probleme erschlagen kann, dahinter würde ich zumindest wieder erneut ein großes Fragezeichen setzen. Aber lassen wir es nun mal einmal dabei bestehen. Ich glaube, unsere Zuhörer können auch alle Gedanken wunderbar nachvollziehen. Ich würde jetzt tatsächlich noch mal auf wieder so ein fancy Schlagwort einsteigen. Den Gedanken fand ich auch persönlich sehr cool von dir. Und zwar hast du im Jahr 2023 in der Back Digitax einen Beitrag veröffentlicht zu Explainable AI. Kannst du vielleicht erstmal erklären, was fällt denn alles unter diesen Begriff? Und warum ist dieser Begriff so wichtig in der öffentlichen Verwaltung? Warum ist es wichtig, von Explainable AI zu reden? Also ganz simpel gefragt, kann ich dann eine KI erklären?
Absolut. Also gehen wir vom Normalfall aus. Der Betriebsprüfer macht eine Betriebsprüfung und er überlegt sich, ob er prüfen soll. So liegen steuerliche Risiken vor, dass er da nochmal näher reingehen soll, dass er vielleicht eine Verrechnungspreisdokumentation anfordert. Und er hat so ein Expertenwissen. Und da geht er quasi in seinem Schopf in seinem Kopf so ein Schema durch, wie Juristen vielleicht auch immer so ein Schema durchgehen und guckt diese Voraussetzungen dann so durch. Und das ist so regelbasiert. Das ist auch nachvollziehbar. Liegt eine Betriebsstätte vor? Ist der Verrechnungspreis angemessen oder sowas? Liegen Vermeidungstendenzen vor? Und das ist auch nachvollziehbar, weil der Mensch, der Betriebsprüfer, kann das dir auch erklären, warum er dazu kam, weil er vielleicht Erfahrungswissen hat. Sagt er halt, naja, das haben die Unternehmen, haben gerade diesen Trick drauf, den erkenne ich da schon, das ist quasi so eine anekdotische Evidenz. Oder es sind vielleicht aus Kennzahlen, die er lesen kann, aus der Bilanzierung. Und was jetzt eine KI oder ein Programm machen würde oder anders machen würde für diesen Entscheidungsbaum letzten Endes, also zu überlegen, prüfe ich oder nicht, und ich dann eben die verschiedenen Abzweigungen gehe, dieser Entscheidungsbaum würde automatisiert erstellt. Also die guckt sich Daten der Vergangenheit an und guckt, sind da irgendwelche Risikoindikationen vielleicht oder vielleicht klassifiziert er das auch. Also guckt, das sind bestimmte Bereiche oder bestimmte Phänomene, die passen zusammen, und wenn die zusammenpassen, dann führt das eben zu einem steuerlichen Risiko. Das Problem ist, dass man gibt es nicht ein. Also man programmiert das sozusagen nicht manuell. Also man gibt die Daten nicht ein, sondern lässt sie dann eben so, man lässt sie lernen sozusagen. Obwohl, wie gesagt, es eher um diese, ja, meistens um Klassifikation geht oder man guckt, ob irgendwelche Abhängigkeiten sind verschiedene Variablen. Das Problem ist bei diesen aktuellen Systemen, dass also es gibt keine eine Erklärungsebene mehr, sondern es gibt sehr viele Erklärungsebenen hintereinander geschaltet. So dass man von einer Whitebox, also dem Betriebsprüfer, den man fragen kann, der mehr oder weniger erklären kann, wie er darauf kam, zu der Blackbox kommt. Und jetzt könnte man sagen, naja, der Betriebsprüfer, wie der dazu kam, in seinem neuronalen Kopf da, weiß man auch nicht. Das ist aber halt bei der KI nochmal besonders schwierig, weil man vielleicht dann auch bestimmte, ja, Befangenheiten hat oder ein Bias hat, den der Betriebsprüfer auch hat, inhärent, aber unbewusst, die aber bei der KI dann verdoppelt und vertausendfacht werden und sich immer, immer wiederholen. Und gleichzeitig aber die Menschen, die sich darauf verlassen, ja darauf verlassen, dass es eben objektive Daten gibt. Das aber schon hier falsch ist, weil es ja keine objektiven Daten gibt, sondern die KI fragt letzten Endes bestimmte Fragen und gibt dafür Antworten. Mehr macht sie in diesem Moment nicht. Ja, und das Problem, glaube ich, bei Explainable AI ist, neben dieser Befangenheit, beim Policing, sagt man dann Racial Profiling, denn die KI ist dann irgendwie rassistisch zum Beispiel, dass sie vielleicht vor allem dann schwarz gezeichnete Menschen dann herausfindet. Findet sie dann beim Steuerpflichtigen dann bestimmte Phänomene, die zum Beispiel sagen, naja, hier, da ist viel Bargeld im Spiel und im Gaststättengewerbe und auch noch Migrationshintergrund der Person. Oh nein, steuerliches Risiko. So, oder beim Zoll vielleicht, oh nein, die Ware kommt aus Kolumbien. Steuerliches Risiko. Alles echte Fälle, die dann, weil halt so oft wiederholt und wiederholt, dann zu den ja, mehreren Skandalen geführt hat.
Hier würde ich gerne erneut kritisch einhaken. Wir gehen ja nun von sogenannten Blackbox-Systemen aus. Und wir sprechen uns tatsächlich zukünftig dafür aus, theoretisch, dass wir nun ausschließlich regelbasierte, erklärbare Systeme verwerten können. Tatsächlich haben aber diese Machine Learning-Systeme in den letzten Jahren durchaus eine Berechtigung erhalten, weil sie ja auch ganz gute Ergebnisse geliefert haben. Führt nun diese Ablehnung aber nicht dazu, dass wir uns selbst diese Ergebnisse oder Funktionen verwehren, indem wir durch dieses Transparenzerfordernis besonders, indem wir dieses Transparenzerfordernis besonders stark betonen, was übrigens auch in der Datenschutzgrundverordnung und auch zukünftig in der KI-Verordnung ein integraler Bestandteil ist? Und bauen wir dadurch nicht besonders hohe Hürden für Innovationen auf, obwohl wir nun im Zweifelsfall dadurch schlechtere Ergebnisse erhalten?
Also ich glaube, zwei Dinge. Ich denke, die Zukunft liegt nicht nur in Expertensystemen oder regelbasierten Systemen und Machine Learning. Also quasi man hat irgendwie eine große Datenmenge, wertet sie aus und wirft quasi dieses Monster-Maschine auf kleinste Probleme. Es wird nicht nur eine automatisierte, vollautomatisierte Prüfung geben, sondern eine teilautomatisierte Prüfung, also eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, es wird dann vielleicht für spezifische Probleme, so soll es eigentlich eingewendet werden, für spezifische Probleme. Also für eine bestimmte Frage zum Beispiel. Zum Beispiel gibt es Auffälligkeiten zwischen diesen bestimmten Parametern. Irgendwie vielleicht liegt der Wert der immateriellen Werte, ist der besonders hoch im Vergleich zu jetzt ganz, keine Ahnung, sagen wir mal, da, zu dem Personal und den materiellen Wirtschaftsgütern, die da eingesetzt werden. Ist das irgendwie in einem Verhältnis, was aus Daten hervorgeht, dass es eigentlich Gewinnverlagerungstendenzen waren? Und da meine ich, man kann spezifische Fragen stellen und diese Fragen lösen lassen durch zum Beispiel Machine Learning. Aber ich glaube, die Wichtigkeit oder das, was ich wichtig finde, ist, nochmal herauszustreichen, ist, es ist eben diese Interaktion. Moderne sogenannte Machine Learning-Systeme funktionieren ja auch nicht vollautomatisiert, sondern immer im Human Feedback Loop. Also immer in so einem Loop, auch ChatGPT zum Beispiel hat ja zigtausende, hunderttausende Crowdworker gehabt, die immer wieder das System verbessert haben, genauso wie bei zum Beispiel visuellen Systemen, immer wieder verbessert haben, geguckt haben, ist das, was die KI zum Beispiel gerade antwortet, also für dieses Problem, ist das eigentlich richtig? So, ne, das Video, das Bild Capture zum Beispiel. Und, oder die Audiospur oder eben die Textdatei. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass es einfach eine Interaktion ist oder auch in Zukunft sein wird. Die Hürde, die du gemeint hast, ja, ich sehe den Punkt. Aber ich meine, die Steuerbehörden haben hier ein sehr großes Spiel tatsächlich. Also AI Act ist momentan sehr großzügig, was die Offenlegungspflichten der Steuerpflichtigen im Verfahren angeht. Und die DSGVO macht da tatsächlich auch große Ausnahmen. Und also Kuschniaki zum Beispiel weist auf ein besonderes Problem hin. Der nennt das den Dualismus von Tax Secrecy und Trade Secrecy. Also zum einen sagt er, die Steuerbehörden werden in einem Verfahren also vorbringen, ich kann das Programm, das ich gerade nutze, gar nicht offenlegen, auch wie das funktioniert, weil dann lege ich ja offen, wie wir Risiken werten, wie wir Risiken überhaupt herausfinden. Also geht das schon mal nicht. Also quasi ein staatliches Steuergeheimnis. Und wir haben auch ein Steuergeheimnis das aus einem Geschäftsgeheimnis re resultiert, aus der Nutzung proprietärer Software, also zum Beispiel Power BI von Microsoft oder anderer Software von ChatGPT, wie es irgendwo eingesetzt wird, weil sie sagen, naja, wir können auch den Quellcode oder halt die Verfahrensweisen nicht offenlegen, dürfen wir gar nicht, ist uns verboten. Und das sind also Probleme, die auch in der Vergangenheit schon mehrmals aufgetreten sind, tatsächlich eher in zum Beispiel US-amerikanischen Raum, aber auch in der polnischen Jurisdiktion. Und die eben die Frage stellt, können wir hier eigentlich nachvollziehen, wie die Systeme funktionieren? Ich sehe das Problem auch nicht so unbedingt in der Prüfung von multinationalen Unternehmen. Die Skandale, die wir in der Vergangenheit haben, waren eher bei Sozialversicherungsbetrug oder vermeintlichen Versicherungsbetrug. Also eher den Ärmsten der Armen. Und ich meine, aber gleichwohl, dieses Problem bleibt, wie können wir eigentlich diese Systeme erklärbar machen? Um das ganz alte Problem, das Grundprinzip, das der Rechtsstaatlichkeit dann eigentlich dem zu begegnen, nämlich dem Willkürverbot. Denn ich muss ja quasi dann auch als Steuerbehörde dann auch nachvollziehbar machen im Verfahren, wie komme ich zu dem Ergebnis? Und dann kommen wir wieder zur Erklärbarkeit. Kann ich es denn einigermaßen erklären? Nicht alles. Da wird es wieder darauf ankommen, welchen Grad man ansetzt und wie viel man erklären muss. Aber es ist eben diese Frage. So zumindest auch Kuschniaki. Dieses Problem, dass wir eben ja so den Nichtzugang haben zu den beweiszugänglichen Tatsachen und damit auch eine wissenschaftliche Bewertung einfach gerade sehr schwierig ist.
Okay, perfekt. Vielen Dank. Lass uns hier einen Haken dahinter machen. Ich würde jetzt sehr gerne, nachdem wir die Szene gesetzt haben, einen Ausblick wagen. Wir bewegen uns seit einigen Jahren auf einer breiten Spur von theoretischen Ansätzen und wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo wir diese Wahnsinnspotenziale, die wir überall an die Wände malen, was wir damit anfangen können. Welche Wand suchen wir uns nun aus? Welche Technologiebausteine brauchen wir denn, damit nun die Interaktion zwischen Steuerpflichtigen, der tendenziell immer mehr machen muss, ohne dass er einen Euro mehr verdient hat, und der Finanzverwaltung, die eigentlich genau das gleiche Problem hat. Sie erhält immer mehr Aufgaben, hat gleichzeitig Personalnot und muss natürlich auch nur mit den begrenzten Ressourcen haushalten, die sie hat. Also zeichne doch die nächste Disruption oder Innovation für uns an die Wand.
Ja, ich bin ja als guter Deutscher, denke ich ja, glaube ich, an die Reform und an die Normen. Ein Steuerrecht braucht ja noch mehr Normen. Und da wäre, ja. Das Problem, das grundlegende Problem, warum auch immer mehr Verfahrens- und Dokumentationsvorschriften bestehen, sind ja, weil Arbeit und Kapital immer mobiler wird. Und es einfach schwieriger wird, diese agilen Organisationsformen von multinationalen Unternehmen, gerade von denen auch von Steuerpflichtigen, einfach zu erfassen. Deswegen kommen ja immer mehr Anforderungen. Das ist ja das zugrunde liegende Problem. Und die Hoffnung, die zumindest besteht auf materieller Ebene, ist Standardisierung und Pauschalisierung. Das merkt man auch gerade vor allem Verrechnungspreis. Dass hier die OECD, aber auch die EU gerade nochmal ganz starke, also zum Beispiel mit dem HOT-System, also ein Pooling von Betriebsstätten, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber mit solchen Standardisierungen zum Beispiel, dass man hier auch die Voraussetzungen schafft, um durch Standardisierung automatisierte Systeme für diese Art von Probleme einzusetzen, weil es dann leichter ist für sie, systematisch sie zu lösen. Das Problem, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, das ist eine Versprechung, die hören wir eben schon seit über 50 Jahren. Also, wir haben ja wieder dieses Problem mit, also dem grundlegenden Problem der Daten zum Beispiel oder der Prozesse, die wir halt erst einpflegen müssen, was extremer Aufwand ist. Also die OECD hat mal versucht, das zu lösen durch den Vorschlag einer umfassenden Sensoroffensive, dass also Unternehmen einfach überall Sensoren einbauen sollten, was Unternehmen vielleicht wie Amazon gerade im Logistikbereich machen. Also, aber Stichwort gläserner Bürger, aber schwierig ist, also doch für alle umzusetzen und auch vielleicht auch nicht die Lösung sein sollte. Ich meine, ich denke, dass es an vielen Bereichen Verbesserungen geben wird. Ich denke auch, dass gerade zum Beispiel so Risikoanalysen demnächst verstärkt eingesetzt werden. Von Seiten der Steuerverwaltung, also um steuerliche Risiken zu identifizieren, aber dementsprechend dann auch zum Beispiel Steuerpflichtigen, das Betriebsstättenrisiko, ein Analyzer dazu, die gibt es ja auch schon. Die sind vielleicht gerade noch sehr grobschlächtig, womöglich werden sie besser, aber auch hier, ich würde einfach nicht die größten Erwartungen setzen, diese Transformation von wir haben nun gute Sprachmodelle zu, wir haben bessere Risikoanalysemodelle, ist nicht so leicht, sondern wie gesagt, ich bleibe einfach dabei, wir brauchen für spezifische Probleme spezifische Lösungen, wo wir, wie du schon gesagt hast, spezifische Anwendungsbereiche, Anwendungsfälle konkret untersuchen müssen. Also der Use Case ist eigentlich das, was wir in 2024 zu erwarten haben und wo wir auch unseren Fokus legen sollten oder ich legen würde, wenn ich könnte.
Das sind mal wahre Worte zum Anfang des Jahres. Und wenn ich hier nochmal kurz einhaken darf, du hast vollkommen recht. Wir haben jetzt gerade wieder von Standardisierung gesprochen, die sehr wichtig ist. Ich kann mich aber noch sehr gut an eine schon ein bisschen ältere Initiative der OECD zu Standard Audit Files erinnern. Und dies wurde auch erneut als der nächste Hype interpretiert. Es wurde wieder ganz viel publiziert und Innovationen gezeichnet etc. Aber nun sind wir mal realistisch. Die Austauschbarkeit und Standardisierung von Daten funktioniert teilweise noch nicht mal in einer Jurisdiktion zwischen unterschiedlichen Finanzverwaltungen. Und dann diesen grenzüberschreitenden Datentransfer zu bewerkstelligen, ist für mich sehr schwer vorstellbar. Aber es gibt natürlich trotzdem Initiativen, die immer wieder ihr Bestes geben, um hier ein paar Schritte vorwegzugehen. Nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Wir bewegen uns nun langsam auf das Ende zu. Ich will dir aber trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, dass du vielleicht in 1 bis 2 Sätzen nochmal ganz kurz zusammenfasst, wo stehen wir denn in 5 Jahren?
Ähm, In 5 Jahren werden diese Chatbots, aber es ist sehr generisch, muss ich zugeben, werden natürlich im Alltagsgebrauch dabei sein. Aber ich meine, dass es immer noch Fachwissen bleibt. So sehr man auch gerade behauptet, es wäre eine Massentauglichkeit und es gäbe ja nun auch gerade durch ChatGPT eine No-Code-Revolution und wir alle könnten jetzt demnächst unsere Programme flächendeckend selber schreiben und dadurch letzten Endes auch viele Routine-Tasks automatisieren und alle werden den Job verlieren oder viele Aufgaben werden verbessert. Ich meine, der Hype wird sich dieses Jahr legen. Und in 5 Jahren werden wir bestimmte Programme nutzen, die einen erheblichen Mehrwert haben, aber sie werden auch nicht viel mehr sein als das erste Mal, dass dann jemand PowerPoint benutzte, was eine Revolution war, aber dann irgendwann so in den Alltag integriert war, dass man ja, das dann zur neuen Normalität erklärt. Ohne den extremen Produktivitätsgewinn, den eben diese Disruption letzten Endes verspricht.
Wo wir erneut bei der Perspektive von KI wären, dass sich dann einfach unsere Perspektive auf KI und Technik verändert und wir in ein paar Jahren sagen, ja, ist doch vollkommen normal, ist ja gar nichts mehr Neues. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ich kann nur noch mal Werbung machen für alle drei Publikationen, sowohl für die in der BackDigitax als auch die demnächst im Betriebsberater rauskommt. Und auch die in der Text Notes International. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis zum Beitrag in der Text Notes International. Diesen hast du mit dem Lukas Seiling geschrieben. Und die dürfte jetzt in den nächsten 2 Monaten erscheinen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, Betriebsberater auch mit Lukas vom Weizenbaum-Institut Berlin. Psychologe, Informatiker, das technologische Brain sozusagen, um die Dinge zu erklären, von denen ich mich immer nur langsam als Jurist nähere.
Ich werde es auch noch mal in den Shownotes ankündigen. Insofern, Jan, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir.